Mit Liane Gruß. Hallo. Der rassistische Anschlag von Hanau ist jetzt 4 Jahre her. An ihn wurde in dieser Woche erinnert. Auch in Rostock wird heute erinnert. Vor genau 20 Jahren, am 25. Februar 2004, ist dort Mehmet Turgut in einem Imbiss erschossen worden. Er ist eines der insgesamt 10 Opfer des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Die Terrorzelle um Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe hatte sich Jahre später, 2011, selbst enttarnt. Bis heute leiden die Hinterbliebenen der NSU-Opfer an ihrem Verlust, aber auch an dem mangelnden Aufklärungswillen der Behörden und falschen Verdächtigungen. Bei Mehmet Turgut hieß es damals in einer Pressemitteilung der Polizei, ein ausländerfeindlicher Hintergrund kann derzeit ausgeschlossen werden. Verdächtige wurden innerhalb der eigenen Familie gesucht. Wie geht es den betroffenen Familien heute? Wie wird an die Opfer erinnert? Und wie weit fortgeschritten ist das geplante NSU-Dokumentationszentrum? Darum geht es heute hier in Leben im RBB 24 Inforadio.
Ich bin mitschuldig an den Morden. Auch wenn ich nicht abgedrückt habe, habe ich sie geduldet. Und wenn ich mich gestellt hätte, wäre die Serie vorbei gewesen. Ich habe es nicht getan. Und deswegen bin ich genauso schuldig, als ob ich abgedrückt habe.
Das ist ein Zitat von Beate Zschäpe, Teil des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Im vergangenen Jahr hatte sie in ihrer JVA Besuch vom Bayerischen NSU-Untersuchungsausschuss. Und sie hat ausgesagt, offener als je zuvor. Das schriftliche Protokoll ist für alle im Netz zugänglich. Darin ist nachzulesen, Beate Zschäpe gesteht ein, sie hätte die NSU-Morde verhindern können. Alles nur Kalkül? Auch darum ging es in meinem Gespräch mit Barbara John. Sie ist seit 2011 Ombudsfrau der Bundesregierung für die Hinterbliebenen der NSU-Opfer. Wir haben zunächst aber darüber gesprochen, wie Barbara John diese Menschen bis heute unterstützt.
Die Begleitung der Betroffenen bei allen Lebenslagen. Meine Philosophie ist, nicht die Opfer müssen erklären, dass sie Opfer sind. Was ist das für eine fürchterliche Erklärung? Sondern ich muss es tun, ich die Ombudsfrau für Sie, dann ist es nachhaltiger und ist mit der Autorität der Bundesregierung vorgetragen.
In welchen Situationen wird das denn benötigt, dass Sie erklären, wie es den Hinterbliebenen geht?
Ich erkläre Ihnen, warum die Probleme, mit denen Sie sich an mich wenden oder auch an die Verwaltungen gewandt haben, bedeutsam sind. Zum Beispiel, Sie wollen Ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft beibehalten. Das ist in der Regel die türkische. Dann wird gesagt, Sie haben gar keinen Grund. Und dann sage ich, Sie haben sehr wohl einen Grund. Ich werde das mit den Behörden klären. Oder das Problem, Sie sind krank und können nicht mehr arbeiten. Das ist ein langer Prozess, der auch begleitet werden muss. Und dann natürlich jetzt auch beim Aufbau eines Dokumentationszentrums, bei dem wir zusammenstehen müssen und auch versuchen müssen, alle mit einzubeziehen.
Momentan gehen ja viele Menschen gegen rechts auf die Straße. Und für viele gab es da ja so einen unfassbaren Moment, und zwar dieses Treffen in Potsdam, wo darüber diskutiert wurde, wie man Menschen aus dem Land entfernen kann. Tauschen Sie sich mit den Opferfamilien auch über die aktuelle Politik aus und Ihre Reaktionen darauf?
Wenn Sie mich da ansprechen würden, natürlich sehr gerne, aber das tun Sie nicht. Die Familien haben im Moment ein sehr dringendes Problem mit mir besprochen, nämlich eine frühzeitige Haftentlassung von Beate Zschäpe, die ja in Chemnitz im Gefängnis sitzt, in kurzer Zeit einen Antrag stellen kann, weil ihre 15 Jahre lebenslänglich abgelaufen sind, einen Antrag auf vorzeitige Bewährung, also Haftentlassung. Das ist für die Menschen eine Demütigung, wenn das zustande käme. Und zwar auch deshalb, weil die Täterin befragt wird, wie sie sich in dieser Zeit entwickelt hat, welche neuen Perspektiven sie hat, wie sie Empathie empfindet vielleicht. Das sind alles Dinge, die man die Täterin fragt. Das heißt, ich kämpfe jetzt dafür mit den Betroffenen, dass es eine Mitteilungspflicht gibt, eine justizielle Mitteilungspflicht, dass sie benachrichtigt werden. Frau Zschäpe hat den Antrag gestellt und dass es ein Einspruchsrecht gibt. Auch Sie müssen gefragt werden, wie es Ihnen ergangen ist. welche Leiden sie haben oder welche Sorgen sie haben, wie ihr Zustand ist, das ist, finde ich, eine Selbstverständlichkeit. Es gibt es in anderen Ländern in Europa, in Deutschland gibt es das nicht.
Beate Zschäpe hat ja auch beantragt, in ein Aussteigerprogramm aufgenommen zu werden.
Ja, das ist ein wichtiger Schritt. Ich habe mich mit dem Aussteigerprogramm Sachsen in Beziehung gesetzt. Wir haben in Berlin ein langes Gespräch gehabt und das ist abgelehnt worden. Also nicht aufgrund des Gesprächs, sondern überhaupt. Aber wir haben natürlich auch über die Folgen gesprochen. Aber es ist der Versuch, sich Pluspunkte zu beschaffen bei dem Antrag auf Haftverschonung nach 15 Jahren. Das ist klar. Und man muss dazu wissen, dass sie während des langen Prozesses, 5 Jahre der Prozess gedauert, 430 Prozesstage, hat sie nicht ein einziges Wort an die Menschen gerichtet, die ausgesagt haben, an die Hinterbliebenen. Und sie hat nicht eine einzige Erklärung zu ihrer Mittäterschaft. Sie hat nichts erklärt. Sie war einfach nicht beteiligt. Das war ihre Einlassung. Und plötzlich fällt ihr ein, dass sie möglicherweise doch Schuld daran hat. Also sie ist wirklich eine strategische Denkerin, die sagt, das sage ich jetzt, das ist taktisch gut. Und dieses Aussteigerprogramm könnte mir helfen.
In dieser Woche wurde ja auch an den rassistischen Anschlag von Hanau erinnert und auf Wunsch der Angehörigen der Opfer sollte es am Jahrestag selbst keine politischen Reden geben. Ist es auch eine Reaktion auf den Umgang der Politik mit den Hinterbliebenen?
Ich kenne auch das Spannungsverhältnis der Hanauer Familien mit der Politik, auch mit der Kommunalpolitik. Und ich glaube, das bezieht sich darauf. Wir werden ja am Montag, am 11. März, die nationale Gedenkfeier haben für die Opfer von Terrorismus. Das ist in Europa überall begangen, aber natürlich auch in Berlin, in der Bundesrepublik. Und auch da wird aufgrund der Erfahrung im letzten Jahr weniger oder gar keine Politiker sprechen, sondern die Menschen, die betroffen sind, selber untereinander diskutieren. Weil in der Darstellung der Politiker natürlich die eigene Sicht im Mittelpunkt steht und ich kann mich erinnern an eine Rede, in der das Staatsversagen in der Form, wie es stattgefunden hat, damals in Deutschland entschuldigt wurde. Ja, es konnte man ja nicht wissen und das war zu viel. Also natürlich konnte man vieles wissen. Man hat es ja gesehen, man hat nur nicht reagiert, sondern man hat ja eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht. Die Betroffenen, die damaligen Opfer, sind ja zum Teil als Täter geführt worden oder als Menschen, die die Tatmilieus auch möglicherweise geprägt haben. Also ein totales Staatsversagen, nicht nur in den Bundesländern, nicht nur beim Verfassungsschutz, sondern auch in der Bundesregierung selbst.
Barbara John, die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Hinterbliebenen der NSU-Opfer. Wie das angesprochene NSU-Dokumentationszentrum aussehen soll, darum wird es in dieser Sendung heute auch noch gehen. Sie hören Leben im rbb24-Inforadio. Die Taten des NSU-Trios, Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, sind wiederholt Stoff fiktionaler und dokumentarischer Auseinandersetzungen mit rechtem Terror und seinen Netzwerken geworden. Auch auf den Bühnen findet diese Auseinandersetzung statt. Im Freien Theater Ballhaus Prinzenallee in Berlin-Wedding wird gerade erneut das Stück NSU, auch Deutsche unter den Opfern, von Tuusal Mol aufgeführt. Eine kammerspielartige Inszenierung, die die Besucher fordert, sagt Reporter Carsten Dippel. Er hat sich das Stück für uns angesehen.
Erster Schuss. Der erste Schuss. Ein Schädelweichteil-Speckschuss mit Einschuss in der Oberlippe. Durch die Oberkiefer-Schneidezähne zwischen Riechkolben und Schädellappen. Zweiter Schuss.
Der Körper des jungen Mannes sackt, von einem imaginierten Schuss getroffen, zu Boden. Ein Schuss und dann noch ein Schuss und noch einer. So wie sie Enver Şimşek, das erste von insgesamt 10 Opfern der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund, am 9. September 2000 in seinem Blumenladen in Nürnberg niederstreckt.
Die Täter hatten mit 2 Waffen auf ihn geschossen. Eine davon, die Cesca 83, Kaliber 7,65 Browning. Fünfter Schuss.
Im kleinen Saal des Ballhaus Prinzenallee im Wedding. Das Freie Theater ist an diesem Freitagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Publikum gruppiert sich hufeisenförmig um die Freifläche vor der Bühne, die keiner weiteren Ausstattung bedarf. Nur ein paar Blätter hängen von der Decke, ein paar liegen in der Mitte, Protokolle des späteren Gerichtsprozesses, der viele schmerzliche Erkenntnisse über die Morde des Neonazi-Trios Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe und noch mehr über die Verstrickungen des Verfassungsschutzes, das Behördenversagen, erzählt. Stete herabfallende Tropfen beflecken die Blätter im Laufe des Abends nach und nach blutrot.
Singuläre Vereinigung von drei Personen. Ach Mann ey, wir haben doch jetzt schon die beiden Tonhufes, Beate, insgesamt 5 Angeklagte, 9 Beschuldigte und unzählige Verdächtige, die alle auf ihr Aussageverweigerungsrecht nach § 55 StPO pochen.
NSU, auch Deutsche unter den Opfern, wurde vom Autor, Regisseur und Arzt Tusay Mo'ul geschrieben. Öwül und Mustafa Afran haben die Vorlage mit der Dramaturgin Saliha Kerkhoff als intimes Kammerspiel inszeniert. Die drei jungen Schauspieler, Freier Kreuzkamp, Lukas David Schmidt und Jonas Brockstermann, sind nicht zufällig an das Mördertrio des NSU angelehnt. Nur changieren sie hier zwischen Opfern und Tätern, zwischen V-Männern und Richtern, zwischen Polizeibeamten und Familienangehörigen der Opfer. Freier Kreuzkamp.
Ich denke halt für uns alle, dass es noch nie so viel so Sinn gemacht hat. Also es war ein sehr, sehr harter Probenprozess, auch wenn es schön war, weil wir so ein schönes Team waren. Aber alleine das zu lesen war sehr schwer und dann über diese ganzen Dinge zu sprechen und dann sich mehr Hintergrundmaterial anzusehen, Videoaufnahmen. Ja, man macht es einfach gerne, auch wenn es einem selbst wehtut, weil man einfach weiß, dass man es für die richtige Sache macht.
Durch die minimalistische Anordnung, man sitzt buchstäblich um das Geschehen, wird der ganze NSU-Terrorkomplex noch einmal unmittelbar erfahrbar. Mo'ul hat sich eng an die Quellen angelehnt. Die Spannung überträgt sich. Das Grauen dieser Morde, das blinde Agieren der Ermittlungsbehörden, die erst auf die Spur der wahren Täter kamen, als es zu spät war, das kafkaeske Schlafwandeln von Justiz und Behörden, die mangelnde Empathie von politischer Seite, all das verdichtet sich an diesem Abend noch einmal. Die Erinnerungen werden wachgerufen.
I love Verfassungsschutz.
Das Stück von Mo'ul präsentiert keine neuen Erkenntnisse, will keine alternativen Perspektiven aufzeigen. Auch thematisiert es den NSU-Komplex nicht fiktional wie manche Filme, die sich dem Ganzen gewidmet haben. Das Publikum setzt sich an jedem Abend anders zusammen, erzählt Schauspieler Lukas David Schmidt. An diesem Abend sind vor allem junge Leute da.
Es ist eben so abhängig vom Publikum, wie das Stück verläuft. Es ist auch, wenn jetzt nicht wahnsinnig viele Reaktionen kommen, man merkt die Stimmung im Raum, man merkt, was für eine Form von Betroffenheit das ist, was für eine Form von Involviertheit in das Thema das ist. Und dass es für uns wahnsinnig spannend ist. Und ich glaube, für jedes Publikum hat dieser Abend was und jeder erlebt durch seine Perspektive den Abend anders. Und ich glaube, das ist die Stärke davon.
Als das Licht auf der Ballhausbühne erlischt, ist es zunächst minutenlang still. Erst allmählich kommt Applaus auf, der angesichts der Schwere des Themas doch zurückhaltend bleibt. Zu beklemmen für viele das eben Erlebte. Bevor sich schließlich doch noch eine angeregte Diskussion anschließt.
Also allein das Gefühl am Ende in dieser stillen Minute ist was, was ich zumindest total mitnehme. Dieses Gefühl, dass alle irgendwie im Raum sitzen, alle irgendwie auch im gleichen Boot sitzen und das nachfühlen, was gerade gesagt wurde. Das ist, finde ich, total einzigartig auch. Habe ich so noch nicht erlebt, dass man dann irgendwie mit so einem Gefühl rausgeht, was einfach sehr nachhalt, also sehr, sehr nachdenklich macht.
Das Ensemble will mit dem Stück NSU, auch Deutsche unter den Opfern, gern auf Tournee gehen. Noch steht die Finanzierung für die geplante Tournee nicht, doch an einer Fortsetzung des Theaterstücks wird bereits gearbeitet.
Erstmal gibt es weitere Vorführungen im Ballhaus Prinzenallee in Berlin-Wedding. Die nächste ist am 13. März und Karten gibt es ab 15 Euro. 2021 haben sich die Regierungsparteien darauf geeinigt, ein NSU-Dokumentationszentrum zu errichten und außerdem ein Archiv zu Rechtsterrorismus auf den Weg zu bringen. Festgehalten im Koalitionsvertrag. Beides gibt es bisher noch nicht. Einen Weg zu finden, vor allem das NSU-Dokumentationszentrum so zu gestalten, dass sich alle Beteiligten am Ende damit wohlfühlen, scheint schwierig. Nächste Woche gibt es ein Treffen der Bundeszentrale für politische Bildung mit Betroffenen und Angehörigen, wo sich über die verschiedenen Möglichkeiten ausgetauscht wird. Wo stehen wir genau beim NSU-Dokumentationszentrum und dem geplanten Rechtsterrorarchiv? Darüber habe ich mit dem Taz-Journalisten Konrad Litschko gesprochen, der den NSU-Komplex seit langem begleitet.
Nachdem der NSU 2011 aufgeflogen war, setzten sich ja diverse Untersuchungsausschüsse in Gang. 15 an der Zahl waren es am Ende im Bund und in den Ländern. Und immer wieder kam am Ende die Frage nach Konsequenzen, die Frage, die Aufarbeitung nicht abbrechen zu lassen und auch diese Idee, eine Art Dokumentationszentrum zu schaffen. Thüringen hatte nach einem Beschluss des Untersuchungsausschusses dort 2017 schon beschlossen, einen NSU-Gedenkort und ein Archiv anzulegen. Und 2019 folgte dann auch Sachsen, die explizit auch diese Idee eines Dokumentationszentrums schon mal aufgenommen hatten. 21 dann kam die Ampel im Bund mit ihrem Koalitionsvertrag, die dann gesagt haben, wir wollen die Aufklärung energisch vorantreiben und explizit dieses Archiv für Rechtsterrorismus einrichten und auch ein Dokumentationszentrum auf Bundesebene.
Wir reden jetzt von einem NSU-Dokumentationszentrum oder von mehreren Dokumentationszentren in mehreren Bundesländern?
Genau, das ist tatsächlich ein bisschen divers. Also es gibt dieses sächsische Modell, die das über die Landesregierung diese Idee schon postuliert haben, die tatsächlich über eine eigene Machbarkeitsstudie, die schon vorliegt, die im Frühjahr 2023 vorgestellt wurde, da auch schon ein Konzept entworfen haben. Deren Idee ist, ein Dokumentationszentrum in Chemnitz und Zwickau einzurichten, zwei Städte, in denen der NSU jahrelang untergetaucht war und ein mögliches Helfernetzwerk aufgebaut hatte. Und dann gibt es parallel bisher die Idee der Bundesregierung, auch ein NSU-Dokumentationszentrum einzurichten, was am Ende womöglich auch in Sachsen stattfinden könnte. Vielleicht führt sich das noch zusammen. Momentan sind das aber noch zwei getrennte Projekte und deswegen hat der Bund über die Bundeszentrale für politische Bildung auch eine eigene Machbarkeitsstudie in Gang gesetzt.
Chemnitz und Zwickau, ne? Damit sind die Opfer und betroffenen Familien aber gar nicht glücklich. Ihre Forderung ist ein zentraler Ort, der für sie erreichbar ist. Das erfüllen Chemnitz und Zwickau für sie nicht und auch seien eben diese Orte, wie Sie auch schon sagten, viel zu eng mit der Geschichte des NSU verknüpft.
Es gibt diesen Vorschlag aus Sachsen, diese Orte zu nehmen. Die Angehörigen haben damit tatsächlich Bauchschmerzen. Sie sagen, das sind Täterstädte für sie. Das sind Städte, die sie meiden, wo sie sich nicht sicher fühlen. Und sie haben tatsächlich eher den Wunsch, Berlin, München, also eher zentralere Orte zu wählen für dieses Dokumentationszentrum, was auch einen breiteren Publikumszuspruch vielleicht finden könnte, so die Hoffnung. Auf der anderen Seite gibt es diese Machbarkeitsstudie aus Sachsen, die zivilgesellschaftlich erarbeitet wurde, die auch versucht haben, Kontakt aufzunehmen zu den Betroffenen. Gamze Kubacek, eine Tochter, deren Vater ermordet wurde, war da mit involviert und die auch sagen, gerade in Sachsen bräuchten wir doch so ein Dokumentationszentrum. Gerade in Sachsen, wo wir immer wieder rechtsextreme Straftaten haben, wäre das ein guter Standort. Und diese Frage ist noch offen, muss geklärt werden, ob das sich am Ende tatsächlich zusammenführt.
Die Angehörigen fordern ja auch, bei der Errichtung des Dokumentationszentrums einbezogen zu werden. Gamze Kubacek haben Sie gerade gesagt, mit der wurde gesprochen. Wie gut gelingt das bis jetzt, auch andere Angehörige mit einzubeziehen?
Also da findet schon ein Austausch statt und man ist sich bewusst, dass dieser auch unumgänglich ist. Und für die Angehörigen ist das aber eine sehr wichtige Frage, dass sie da nicht übergangen werden, dass das nicht ein Projekt an ihnen vorbei ist. Das rührt auch aus dieser Erfahrung, die sie damals zu Zeiten der Terrorserie gemacht haben, dass sie auch da übergangen wurden, dass sie Hinweise gegeben hätten an die Ermittler. Das könnte da auch ein rechtsextremes Motiv haben, prüft das, dem nicht nachgegangen wurde, wo sie selbst verdächtigt wurden. Und diese Frage jetzt nicht wieder übergangen zu werden, das ist ihnen sehr, sehr wichtig. Und man sieht an anderen Städten, wie strittig solche Gedenk- und Aufarbeitungsprojekte immer wieder sind. In Hanau beispielsweise wird bis heute gestritten, wo ein Denkmal und in welcher Form das stattfinden kann. Die Opfer wünschen sich das sehr zentral in der Stadt. Die Stadt möchte das ein bisschen abgelegener. Es gab in Mölln, wo 1993 ein Anschlag war, da ist das völlig auseinandergegangen, was das Gedenken anging. Und die Angehörigen haben am Ende ihre eigene Gedenkveranstaltung gemacht. Also das ist immer wieder ein sehr umstrittenes Thema. Und wo immer wieder die Angehörigen sagen, sprecht mit uns, wir wollen das mitbestimmen. Es geht um unsere Schicksale.
Also wir bekommen einen Eindruck davon, warum das Ganze so lange dauert, solch ein NSU-Dokumentationszentrum zu errichten. Welche Wünsche an solch ein Zentrum haben denn die betroffenen Familien formuliert?
Die Angehörigen haben klare Wünsche. Sie wollen in jedem Fall das Andenken an ihre Ermordeten hochhalten. Sie wollen auch das selbst erlittene Unrecht in den Fokus stellen. Dieses Behördenversagen über Jahre, dass man diese Täter nicht ermittelt hatte, obwohl es Hinweise gab, wo diese sein könnten, das bleibt ein Trauma der Betroffenen, wie die Behörden mit ihnen umgegangen sind. Und das ist ihnen wichtig quasi, das ist nicht nur diese staatliche Sicht auf diese Terrorserie, sondern auch ihre eigene Sicht, da sehr zentral wiedergespiegelt wird in solch einem Dokumentationszentrum. Und die Hoffnung ist auch, die Angehörigen sagen ja bis heute, Es gab ein Helfernetzwerk um den NSU, von dem wir bis heute nicht wissen, wer dazugehört. Und dass vielleicht solch eine Zusammenführung von Informationen, von Akten, von Fachexpertise in einem solchen Zentrum doch nochmal Hinweise auf Helfernetzwerke, auf Helfende vor Ort, die möglicherweise Tatorte mit ausgewählt haben, ausgespäht haben, dass da doch nochmal Bewegung reinkommt, neue Erkenntnisse kommen und man da nochmal ein Stück in der Aufklärung vorankommt.
Der Taz-Journalist Konrad Litschko, der auch den NSU-Prozess begleitet hat. 10 Menschen sind durch die rassistischen Attentate des NSU gestorben. Danach kamen München, Halle, Hanau. Dennoch verzeichnet die AfD starke Zuwächse. Vor allem Menschen mit Migrationshintergrund macht es Angst, dass eine Partei, die vom Verfassungsschutz in einigen Bundesländern als gesichert rechtsextrem, in anderen als Verdachtsfall geführt wird, in Regierungsverantwortung kommen könnte. Auch dort, wo die Bundestagswahl in Berlin wiederholt werden musste, legte die AfD zu. Carmen Gräf hat sich umgehört, wie es Menschen mit Einwanderungsgeschichte damit geht.
Die Espressomaschine im Café Nellis in Steglitz-Zehlendorf läuft nonstop. Markus Singelakis betreibt den Laden. Er kam 2012 aus Kreta nach Berlin. Die Stadt habe ihn freundlich aufgenommen. Fremdenfeindlichkeit sei ihm hier nie begegnet.
Ich habe bis jetzt glücklicherweise noch nie was erlebt. Ich hatte noch nie so einen Hass erlebt. Und ich freue mich sehr. Also ich liebe Berlin und ich finde es eine tolle Stadt.
Koray Özbaci aus Berlin-Mitte geht es anders. Der Sohn türkischer Einwanderer bekommt das neue politische Klima zu spüren.
Im Alltag merke ich das wenig, aber insbesondere im Netz, wenn man sich sozusagen nicht direkt gegenübersteht, habe ich durchaus den Eindruck, dass sich die Grenze des Sagbaren verschiebt und Beleidigungen, Hass und Hetze immer mehr zunehmen und auch sozusagen immer unverblümter geäußert werden können und auch geäußert werden.
Koray Özbaci studiert Sozialwissenschaften in Berlin und Ankara und beobachtet politische Entwicklungen genau.
Insbesondere wenn es um den Aufstieg der AfD geht in den ostdeutschen Bundesländern, wird auch deutlich, dass beispielsweise die Brandmauer für den politischen Erfolg auch schnell mal auseinandergenommen werden kann und bröckelt. Und das bereitet mir Sorgen.
Nach einer Studie des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors geben 73% der befragten Jugendlichen zwischen 14 und 24 Jahren an, mindestens einmal im Leben Rassismus erlebt zu haben. Diese Zahlen kann auch Esma Soliman von der Jungen Islamkonferenz bestätigen. Ihre Eltern kamen vor fast 50 Jahren aus Ägypten nach Aachen, wo sie aufgewachsen ist. Inzwischen arbeitet sie in Berlin-Mitte. Sie leitet bei der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa das Programm Junge Islamkonferenz. Eine Plattform für junge Menschen, die sich mit dem Islam auseinandersetzen wollen.
Für Menschen, die sowohl von Rassismus betroffen sind, als auch Menschen, die sich als Allies, als Verbündete definieren und sich für diese Menschen einsetzen.
Zu diesen Menschen gehört Esma Soliman auch privat. Wenn es nach der AfD ginge, würde sie, die als Kind ausländischer Eltern in Deutschland geboren wurde, nicht mehr automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Im Gegenteil, die Familie müsste befürchten, aus Deutschland vertrieben zu werden. Das macht ihr Sorgen.
Ängste und Unsicherheiten und auch Frustration. Also ganz klar kann ich sagen, dass man irgendwie das Gefühl hat, wir sind wieder 20 Schritte zurück. Wow, also nach all den Jahren und nach all dem, was man hier auch gemacht hat, muss man sich trotzdem irgendwie Sorgen machen, dass es Menschen gibt, die diesen Hass empfinden.
Als Frau mit Migrationshintergrund ist sie besonders sensibel für alle Formen von Ausgrenzung. Diese hätten zugenommen, seit der Nahostkonflikt wieder eskaliert ist.
Rassismus, der ist ja nicht so direkt immer. Es ist ja sehr viel, was indirekt passiert, ne? Und es können nur Blicke sein, es kann ein bestimmter Umgang sein, wo nicht klar gesagt wird, du bist scheiße, weil du muslimisch bist oder weil du eine Migrationsgeschichte hast, sondern weil man einfach dann anders behandelt wird.
Atahan Demirel aus Berlin-Mitte kann das bestätigen. Der Sohn türkischer Gastarbeiter arbeitet in der politischen Kommunikation. Für ihn ist klar:
Wenn die AfD in die Regierung kommen sollte, dann sehe ich keine Zukunft mehr für mich in Deutschland, weil ich einfach um meine Sicherheit fürchte. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich als Person mit Migrationsgeschichte auf jeden Fall im Alltag und auch in verschiedenen anderen Situationen des Lebens, also im Berufsleben oder auch auf dem Wohnungsmarkt, Diskriminierung erlebe.
Carmen Gräf hat mit Eingewanderten und ihren Nachkommen darüber gesprochen, wie sie das momentane politische Klima erleben. Und das war Leben hier im RBB 24 Inforadio für heute. Mein Name ist Liane Groß und ich verabschiede mich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.